Herzlich willkommen bei Teach the Skill, Not the Drill. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Trainerbüro unten, drei Stühlen und Ledercouch. Mein Name ist Hardy Gensel. Die Gäste wollen sich diesmal nicht selber vorstellen, deswegen soll ich sie vorstellen. Mit dabei ist Patrick Hinschaff, Erik Reukauf und Danny Püger. Ja, wir wollten heute sprechen über das Thema Kita-Eis, frühzeitiges Sichten und Grundschuleis. Ja. Wir sind jetzt so seit anderthalb Monaten dabei, ja, oder fast zwei Monate. Wir hatten eine Planungsphase von einem Monat, wobei ich dazu sagen muss, dank aller Trainer wäre dieses Projekt nicht so schnell entstanden. Da haben alle irgendwie mitgezogen und mitgeholfen. Ja, und jetzt wollten wir sozusagen euch da draußen mal ein Feedback geben, was so unsere Erfahrungen sind und was wir in der Zeit mitgenommen haben, beziehungsweise der große Aufhänger wird dann später sein, wie man erfolgreich weiterhin sichtet. Ja. Danny, fangen wir mal mit dir an.
Ja, erstmal hallo in die Trainergruppe hier. Wie gesagt, wir sind jetzt seit zwei Monaten auf dem Eis. Meine Kita ist ein bisschen kleiner. Wir haben so in dem Altersbereich Ü3 sind ungefähr 70 Kinder. Hälfte Jungs, Hälfte Mädels. Ist eigentlich relativ pari. Wir haben alle Gruppen jetzt schon zwei, drei Mal durchgespielt. Und man sieht einfach, dass man so viele Kinder wie möglich durchspeisen muss, ne, um wirklich Talente zu entdecken. Und wenn man so schaut, auch wir sind ja auch alle in der Kita, machen unser Programm da, und man sieht einfach, dass die Gruppen sehr heterogen sind, also auch die motorischen Fähigkeiten sehr, sehr unterschiedlich von allen sind. Und da wirklich die sportlichen Talente rauszusuchen, ist nicht immer ganz einfach.
Kommst gerade von der C-Lizenz, deswegen die Fremdwörter.
Ja, klar. Okay. Und von meiner Fitnesstrainer-Lizenz.
Ja, okay, alles klar. So, gut, na dann, Erik, du bist ja auch mit einer Kita aufs Eis.
Hi, zusammen erstmal.
Hallo, Erik.
Ich bin der Erik. Genau, meine Kita ist ein bisschen größer als vom Pikes und dementsprechend sind es auch viele verschiedene Gruppen.
Wie viel Kinder hast du da?
Ich glaube 150, wow. So zwischen 100 und 150 im Ü3-Bereich sozusagen. Und dementsprechend sind auch jede Woche andere auf dem Eis, weil wir einfach alle mal probieren wollen, beziehungsweise das Thema Eislaufen den Kindern näher bringen wollen. Und dauert halt dann ein bisschen länger, weil das dauert dann halt. Ne? Wenn du eine Woche und dann erst wieder nach fünf Wochen kommst, dann ist das halt eine lange Zeit und dementsprechend brauchen die einfach länger. Und ja, aber es macht auf jeden Fall einen großen Spaß und hatte jetzt auch einen Dreijährigen dabei, den habe ich auch Pikes gezeigt, der war echt stark. Also von meinem Empfinden her, das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Der ist halt aufs Eis. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, auf jeden Fall drei, aber ob er jetzt ein älterer ist oder ein jüngerer Dreijähriger, keine Ahnung. Und der ist so gut gelaufen, hatte so eine Freude an der Bewegung, das hat mir echt imponiert in dem Moment, weil der wollte gar nicht mehr runter und hat mich dann auch nach dem Eistraining noch gefragt, ob er wieder rauf kann. Und er hat sich halt um keinen anderen gekümmert, der hat da seine Lauflernhilfe genommen und ist losmarschiert und hat probiert und ist immer wieder aufgestanden und das fand ich echt beeindruckend. Und ich denke halt, sowas ist halt das, was wir hier suchen. Ne? So eine Leute, die einfach Spaß dran haben, sich zu bewegen und neue Sachen auszuprobieren. Und ich hatte im Gegenzug zu ihm einen Vierjährigen dabei, der ist direkt hingefallen, aus das Eis gekommen ist und hat super krass geweint. Und ja, das war halt der Unterschied. Der wollte sofort wieder runter, hat gesagt, oh nee, mein Po tut weh und das geht nicht und es ist zu glatt und ist dann auch dementsprechend wieder runtergegangen. Und dann habe ich bloß im Augenwinkel immer den kleinen Dreijährigen gesehen und der ist da marschiert und immer wieder aufgestanden und ja, das fand ich echt beeindruckend und ich denke, sowas ist das, was wir brauchen bzw. suchen für die nächsten Jahre.
Okay, also da können wir ja später nochmal konkreter drauf eingehen. Und dann ist ja, Patrick, du bist ja jetzt letzte Woche Freitag gleich im neuen Jahr das erste Mal mit deiner Grundschule an den Start gegangen. Mit der konntest du ja selber ausführen, ne?
Genau. Also wir hatten kurz vor Weihnachten, ich glaube so ein, zwei Wochen vor Weihnachten, hatten wir so die Idee, dass wir das Ganze auch mit den Grundschulen machen wollen oder mit der Grundschule machen wollen, in der ich bin. Für die Nicht-Berliner ist es so, dass meine Grundschule ein bisschen weiter weg ist. Also es bedeutet so circa 45 bis 60 Minuten Fahrweg mit dem öffentlichen Verkehr. Ich hatte dieses Projekt in der Schule angesprochen oder vorgeschlagen für die Erstklässler. Und die waren sofort begeistert davon und haben halt gesagt, okay, sie probieren alles irgendwie möglich zu machen, um da hinzukommen. Busunternehmen und so weiter wurden angefragt. Am Ende ist es jetzt so, dass sie dann doch zu uns kommen müssen mit dem öffentlichen Verkehr. Sie waren jetzt auch das erste Mal da, die erste Klasse. Hat auch alles super funktioniert organisatorisch, dass sie da hingekommen sind. Taschen wurden hergebracht und so weiter mit Elternunterstützung. Haben die Eltern gefragt, ob sie da unterstützen können. Das wurde alles auch soweit gemacht. Waren jetzt das erste Mal mit der Klasse auf dem Eis. Circa 25 Kinder waren es gewesen. Super. Auf dem Eis, also eine ganze Klasse. Bei der Klasse war es jetzt auch so, dass wirklich alle auch von zu Hause aus die Erlaubnis hatten, alle auch durften, alle auch mit entsprechenden Klamotten schon kamen, also alle mit so einem kleinen Schneeanzug an sozusagen, hatten alle eine Schutzausrüstung mit Ellbogenschoner und Knieschoner, so vom Inline-Fahren und so weiter hatten sie dabei. Fahrradhelme, wer jetzt keinen dabei hatte, hat er halt von uns eingestellt bekommen. Und ich muss sagen, also klar, es ist schon ein krasser Unterschied von Kind zu Kind. Also manche Kinder sind da wirklich aufs Eis und haben sich an der Bande festgehalten. Manche Kinder sind aufs Eis, die haben mir auch schon vorher gesagt, dass sie auch schon mal auf dem Eis waren. Und sind dann halt schon alleine losgelaufen, ohne halt irgendwelche Gehhilfen oder was auch immer. Also was halt wirklich Wahnsinn war, dass ich vorher mit der Lehrerin gesprochen hatte und gesagt habe, naja, wir haben eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass nach so einer halben Stunde die ersten Kinder schon sagen werden, mir reicht's, ich gehe runter, ich bin K.O. oder bin fertig oder was auch immer. Das war überhaupt nicht der Fall. Also ich musste wirklich nach einer Dreiviertelstunde musste ich das Ding dann wirklich abbrechen quasi. Also ich glaube, die wären noch Ewigkeiten weitergelaufen. Klar waren auch, wie gesagt, welche dabei, die noch mit Gehhilfen laufen mussten. Aber was halt auch extrem zu sehen war, war wirklich zum Anfang viele oder einige mit Gehhilfen. Und zum Schluss wurden halt diese Gehhilfen immer weniger benutzt. Also das war schon in dieser einen Einheit zu sehen, weil sie halt wirklich Lust darauf hatten. Was ich halt gemacht habe, ist halt so das Ganze mit so einem Spaßfaktor mit reinzubringen, dass ich sie halt mal so übers Eis gezogen habe. Natürlich nur unter der Bedingung, dass sie halt auch ohne Gehhilfe laufen können oder ohne die Gehstützen laufen können. Und da hat man dann wirklich schon gesehen, wie viele sich dann versucht haben, da ranzutrauen, die Gehhilfe wegzunehmen, selber zu laufen. Gut, ist ja eine erste Klasse, also alle so 5, 6 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht, so in dem Dreh. Vielleicht schon der erste 7. Also sind ja schon ein bisschen älter, aber es war kein Kind dabei, was rumgejammert hat, rumgeweint hat oder was auch immer. Also wirklich hintereinander weg sind die da gewetzt. Das war jetzt die erste Klasse von 3 sozusagen. Also bei mir gibt es 3 erste Klassen an der Schule, die jetzt im Wechsel dann immer zu mir kommen. Und wie gesagt, mit der ersten Klasse hat es jetzt wirklich schon super funktioniert. Einige dabei, die wirklich schon sehr, sehr gut gelaufen sind, wo man natürlich dann schon ein Auge drauf wirft, ganz klar. Aber ich glaube, bei mir dauert es jetzt noch so ein bisschen, dass jeder so 1, 2 Mal dran war, wo man dann wirklich mal gucken kann, vielleicht mal so ein bisschen was üben kann, so ein bisschen was zeigen kann, wirklich, wie funktioniert etwas, um halt auch zu sehen, wie schnell nehmen sie es auch an, dann, das, was man ihnen zeigt. Weil einige vielleicht ja schon mal mit ihren Eltern mal Schlittschuh laufen waren oder was auch immer. Und das sieht man halt wirklich extrem, finde ich. Also wer so gar nicht mit Schlittschuh laufen vorher zu tun hatte, der ist natürlich noch an der Bande festgehalten und ist ganz schön glatt und so weiter. Und die halt schon mal auf dem Eis waren, die haben es halt gleich probiert und gleich gemacht. Also war wirklich eine tolle Aktion oder ein toller Anfang davon. Wurde auch gleich in der Schule so kommuniziert, dass alle begeistert waren. Und die anderen Klassen freuen sich jetzt auch dann sozusagen zu uns zu kommen und das zu probieren. Und ja, mal gucken, wie es jetzt dann weiterläuft mit dem Projekt.
Interessant wird der Austausch so, sagen wir mal, nach einem Vierteljahr werden.
Ja.
Weil wir haben ja mit der Kita-Gruppe zuerst angefangen und wir haben uns ja auch bewusst entschieden, die erste Klasse mit reinzunehmen, weil sie von der Altersstruktur auf jeden Fall noch zu uns dazugehören. Wie schnell entwickelt sich ein Kind von 3 bis 6 in dieser kurzen Zeit und wie schnell entwickelt sich vom 5. bis zum 6. Lebensjahr? Es ist, glaube ich, manchmal so, dass sich ein Grundschulkind erste Klasse einfach schneller von der Wahrnehmung, von der Umsetzung her ist, als so ein 3-4-Jähriger. So, und deswegen denke ich so immer, die Altersklasse. Deshalb haben wir uns ja dafür entschieden, die mit reinzunehmen. Weil wenn wir jetzt für die Zukunft denken, vielleicht mal auch an die 2. Klasse noch denken, falls wir da wirklich ein paar Spätentwickler drin haben. Aber dann haben wir eigentlich ein Portfolio, wenn wir jetzt noch Dani mit dazu rechnen, so seitdem von 120, schätze ich, 150 Kindern. Und wenn man sich jetzt überlegt, den Schlüssel, Erik hat es vorhin gesagt, das ist eine Kind, was dir sofort aufgefallen ist, wo du ja, da habe ich dich das erste Mal hier mit strahlenden Augen gesehen, da bist du gleich zu mir in die Kabine, ja, deswegen bist du so bei mir hängen geblieben. Ja, der war von alleine und ich glaube, weil dieser Gedanke heute, diesen Podcast auch zu machen, war der erste, der damit angefangen hat, wo ich das wahrgenommen habe, so von berühmten Persönlichkeiten aus dem Sport, war Bob Hanning. Und der zweite, der jetzt nachgezogen hat, war dieses Wochenende Stefan Ustorf mit einem Artikel. Und die haben halt eben auch ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig der Jugend- und Nachwuchssport ist, wie wir den für unsere Sportarten aufrechterhalten können. Und ich fasse mal so 5 Punkte zusammen, wo ich denke, einen davon solltest du erfüllen. Ja? Also der erste ist, wie du Kinder, wie du deine Sportart am Laufen hältst, ja? Ist entweder du fängst an, einen guten Rekrutierungsbereich durch Kita und Schulsport zu haben. Das zweite wäre für mich, du hast ein Scouting-System. Ja, ist, da denke ich, gehören viele Aspekte dazu, auch finanziell gesehen. Du brauchst ein gutes Netzwerk. Das dritte wäre eine sehr, sehr erfolgreiche Profimannschaft, weil die ist das Aushängeschild. Ja, und das vierte wäre eine Marketingabteilung. Also, dass du immer Content schaffst nach draußen für deine Sportart, für deinen Rekrutierungsbereich. Wenn du aber alle weglässt, dann hast du nur den natürlichen Zulauf. Und dann wirst du auch immer das Gleiche haben. Und das fünfte wäre die Logistik. Also vielleicht hast du eine zweite, dritte Eishalle. So. Und einen davon, bin ich der Meinung, sollte man erfüllen. Oder? Wie seht ihr das? Dass man vielleicht mehr als den natürlichen Zulauf hat.
Ja, aber ich glaube, das ist genau so ein Punkt. Vor allen Dingen dieses Thema Marketing, was du gesagt hast und auch Profimannschaft, ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir haben halt das große Problem im Eishockeybereich, ist meine Meinung. Wir haben halt in Anführungszeichen Konkurrenten mit dem Fußball, weil es halt sehr, sehr einfach ist, Fußball zu spielen. Also zumindest, dass ich ein Kind spielen lassen kann, weil es gibt viele Vereine, es gibt viele Fußballplätze und so weiter. Es ist relativ einfach, so einen Ball zu kaufen und dem Kind einfach mal zu sagen, schieß mal damit ein bisschen oder lauf mal mit dem Ball ein bisschen. Da ist ja Eishockey schon sehr, sehr komplex. Und dadurch, glaube ich, auch dieser natürliche Zulauf, wie du es nennst, dadurch etwas schwieriger oder etwas weniger. Und dadurch musst du, glaube ich, viel, viel mehr in diese Sache Werbung oder halt die Kinder halt zu unserer Laufschule holen oder halt durch so eine Projekte, wie wir es jetzt halt machen, den Kindern halt den Spaß am Eishockey, am Schlittschuhlaufen, den Spaß dahinter am Schlittschuhlaufen, das ihnen zu vermitteln. Weil wir glauben, wie gesagt, es sehr einfach ist für Eltern, einem Kind einen Fußball in der Hand zu geben, zu sagen, mach mal ein bisschen was damit. Und dann hat er Spaß dran zu Hause, kickt immer mit dem Ball. Und dann ist es für die Eltern der erste Schritt, okay, ich gehe mit meinem Kind mal zum Fußball. So, und ein Eishockeyspieler oder jemand, der Eishockey lernen will, kann halt schlecht zu Hause die Schlittschuhe anziehen und zu Hause Schlittschuh laufen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt, dass du deshalb dann wirklich so eine Projekte machen musst, dass du mehr Werbung machen musst für unseren Bereich, für das Eishockey selbst, für die U7, U5, was auch immer, was natürlich ein sehr geiles Ziel wäre, eine U5 zu haben. Aber dann kommen wir wieder zu den nächsten Punkten. Logistik, du brauchst Eishallen, was auch immer, die haben wir nicht, wie gesagt, deswegen Fußballplatz gibt es ja an jeder Ecke, also gibt es ja mehr Fußballplätze als Tankstellen und Bäcker hier mittlerweile. Von daher glaube ich, ist es halt auch sehr, sehr schwer, dann da diesen natürlichen Zulauf zu erhöhen irgendwie, sagen wir mal so, oder diesen Zulauf zu erhöhen.
Die Aussage von Stefan Ustorf war, und da hat er vollkommen recht, es geht ja gar nicht so sehr, der Fußball, der war ja in diesem Land schon immer ein Konkurrent für alle. Das ist ja keine neue Erkenntnis, sondern ich mache mir viel mehr Sorgen um unsere Sportart. Oder noch weiter gedacht, um den Sport allgemein. Ja, also durch so eine Aktion wie die erste Klasse Grundschule, was natürlich ein bisschen einfacher ist, mit einer Kita zu organisieren, weil du hast keine Kita-Pflicht, du hast aber eine Schulpflicht. Ja. Ich finde, gerade dahingehend die Gesellschaft neu zu orientieren, weil das wird passieren, ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, Psychologen haben auf lebenslange Zeit ausgesorgt. Ich will nicht wissen, was in 10 Jahren auf irgendwelchen Sofas da junge Menschen sitzen, die diese Welle hier nicht erlebt haben. Ich glaube, Sport wäre ein Garant dafür, um viele Dinge mental abzufangen und auch physisch abzufangen. Weil wenn so, wie wir isoliert worden sind, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Ja, das heißt, schwere Krankheiten werden entstehen, ja, durch den Bewegungsmangel, psychische Probleme. Und wenn sich am Ende daraus resultiert, dass sich Sportarten abschaffen, mache ich mir echt wirklich große Sorgen. Und ich finde, nur zu behaupten, wir gehen in die Schule, um dann nur noch zu unterrichten, glaube ich, nein, wir müssen viel mehr Fokus auf den Sport legen. Und das genauso durch solche Projekte. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Ministerien sagen, ja klar, wir müssen hier, aber wir müssten, glaube ich, mit gutem Beispiel, was wir jetzt machen, vorangehen. Und wer weiß, für was es gut ist. Also jetzt, wie mit deinem Kind von Erik. Ja, das ist jetzt, auf dem 100er Schlüssel haben wir ein Kind gesehen. Ja. Muss man sich mal vorstellen, ja? Also, oder Danny?
Ja, du hast in vielen Sachen recht. Patrick hat auch viele Sachen gesagt. Ist immer die Sache, wie ist das Angebot da? Was für ein Angebot können wir schaffen, um Kinder ranzuholen? Und umso weniger Angebote da sind, aufgrund auch von Corona, die möglich waren, sieht man das auch, dass die Kinder weniger sich bewegen, weniger miteinander spielen, auch interagieren. Also ich sehe, also wir sehen es ja dann auch täglich und wöchentlich in den Kitas. Die Kitas, die wir betreuen, wir machen ja viel Sport mit den Kindern. Dadurch gleichen wir viele Sachen aus, aber auf die breite Masse gesehen wird es natürlich schwierig. Und Patrick hat es richtig gesagt, wir haben einfach das Medium Eis, was immer schwer ist. Kinder, wir brauchen dieses Medium Eis. Klar können wir sie mit Floorball ranziehen oder mit anderen Angeboten, aber unser Hauptaugenmerk ist immer noch, dass sie auf Schlittschuh laufen können. Und da ist halt ein sehr, sehr großes Problem logistisch gesehen. Was für Eishallen, was für Angebote können wir schaffen, dass wir so viel wie möglich Kinder aufs Eis holen. Jetzt mit unserem Kita- und Schulprojekt, was jetzt wirklich entstanden ist, dass wir auch viel mit denen aufs Eis gehen, ist es schon top. Ich glaube, da werden wir auch viele Kinder gewinnen können. Aber irgendwann die breite Masse, dazu gibt es einfach zu wenig Eishallen.
Ja, also das ist dann wieder das Thema Logistik. Ich glaube, das wird auch schwer umzusetzen für die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre, dass wir flächendeckend in Deutschland mehr Eishallen bekommen, weil das ist dann auch eine finanzielle Sache. Aber ich glaube trotzdem, auf was ich hinaus bin, ist 150 sichten wir und einen. Ja, ist jetzt einfach bloß mal eine Zahl. Ich weiß nicht, wie das, weil wir das vorher noch nicht hatten. Haben wir vorher 150 Kinder gebraucht vor Corona, um einen rauszupicken? Also geht das jetzt eigentlich schon los? Diese große Problematik, dieser du hast jetzt von dem Medium Eis gesprochen. Ich meine noch allgemeiner diese Bewegungsarmut, die durch Corona entstanden ist. Weil der Mensch, die Kinder wohnen isoliert. Das sind nicht wir. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, auf 70 Quadratmeter sich isolieren zu lassen. Wir sind schon zu Urinstinkten zurück, mussten wir für unser Essen jagen gehen. Darauf bin ich hinaus. Wir mussten Kilometer von Kilometer laufen. Ja, das ist so, Patrick. Also für mich persönlich ist das hier jetzt, ich will hier nicht den Teufel an der Wand malen, aber...
Na, ich glaube einfach, dass die ganze Gesellschaft sich einfach geändert hat, weil alles schnelllebig ist. Die Eltern müssen beide arbeiten, haben wenig Zeit, die Kinder sind nicht mehr so viel draußen und spielen. Es gibt andere Medien, ob Playstation, Computer, auch im kleinen Alter Handys. Wenn du siehst hier die Dreijährigen, die entsperren dir dein Handy, machen sie YouTube an. Dieses Rausgehen, dieses Kreative, diese Bewegung, natürliche Bewegungslehre, die lernen, ist in der breiten Masse einfach geringer. Und wir müssen halt schauen, okay, dass wir durch Angebote das so gut wie möglich wieder aufleben zu lassen und dass auch mehr in Kindergärten und in Schulen passiert.
Genau, also das aber meine
ist
ich ja.
Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Genau, richtig. Und da bist du jetzt auf dem richtigen Weg. Es geht ja nicht darum, es ist ja nicht weg, es ist alles noch da. Aber du hast gerade das Wort gesagt, heute nennt man es Angebote schaffen. Du musst dafür Angebote schaffen und das wahrscheinlich auch initiieren, dass Leute es wahrnehmen. Mal ein Beispiel, das habe ich vorhin zu Philipp gesagt. Ich war in Krimmelschau und da lag Schnee. So, nun haben wir hier in Berlin relativ selten Schnee und ich sehe nach dem Warm-up, aber da ist es mir wieder so typisch eingefallen, wie meine Jungs nach dem Warm-up so fertig waren und gucken alle Richtung Schnee. Und dann ist mir okay, irgendwie schon traurig, wenn sie jetzt den Schnee nicht mal anfassen. Und dann sagt er, komm, wir gehen alle darüber, da wo viel Schnee lag. Mach so eine Linie in der Mitte, sag hier, ihr teilt euch auf, Hälfte, Hälfte. Und ich stehe genau in der Mitte. Und jetzt dachten die müssen im Schnee Pendelläufe machen. Und ich sage, nee, jetzt machen wir für 60 Sekunden Schneeballschlacht. Du, wie die Kinder. Und er sagt, ey, krass. Ja, aber mega. Also wirklich, da ist ein Lächeln rausgeknallt. Aber ich musste das als Angebot machen für die. Also, weil schon, wie du sagst, heute ist alles gefährlich, verboten. Früher hätten wir es einfach so gemacht. Da wäre auch kein Trainer zum Warm-up mit rausgegangen. Sie hätten es einfach gemacht. Heute muss ich da stehen, das unter Kontrolle. Und das ist wahrscheinlich dieser Kompromiss, den ich dann finden musste. Und das zweite Spiel waren 60 Sekunden einen großen Schneemann bauen. Aber bis dann die Ersten dann meinten, ja, meine Hände wären kalt. Ja, super, jetzt wirst du mal richtig schön durchblutet hier. So, ja, so, aber du hast gemerkt, okay, ich muss so eine Spiele wie Schneeball, was früher intuitiv kam, muss man als Angebot kreieren. So, da ist mir das wieder so ein bisschen aufgefallen. Ne? Und weil ich finde jetzt, wenn wir, weil das ist ja sozusagen meine große Hoffnung, wir haben einen großen natürlichen Zulauf durch unsere Profimannschaft. Also wir haben,
richtig,
weil die einfach erfolgreich ist. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und also die sind das große Aushängeschild, dass wir überhaupt auf unserer Eisbären- und Sportart wahrgenommen werden. Plus, dass wir in den letzten Jahren eine wahnsinnige, erfolgreiche Nationalmannschaft hatten, was für unsere Sportart Eishockey echt krass war. So, und wenn du dann noch einen guten Rekrutierungsbereich hast, ja, weil der dritte Grundsatz der Dialektik ist der Umschwung von Qualität in Quantität. Und der muss nicht immer gut sein. Also wir hatten eine Zeit lang im Fünf-Sterne-Plan, da hieß es Quantität, Quantität, Quantität. Haben wir erfüllt, wir haben uns voll gemacht, aber so ein bisschen haben wir die Qualität aus den Augen verloren. Ja, also der Satz soll heißen, nur weil ich immer laut Musik höre, muss das nicht gut sein für mein Trommelfell. Es könnte irgendwann platzen. Das ist eine ganz neue Qualität. Das ist der dritte Grundsatz. So. Oder steht der Tropfen, hüllt den Stein. Irgendwann ist er kaputt. Und wir hatten halt eben ganz, ganz viele Kinder vor der Pandemie, aber noch nicht so viel Qualität. Und da will ich eigentlich zurückkommen. Ja, wir brauchen einen Pool, aber wir brauchen aber auch die Augen, um zu sichten. So wie Erik zu mir kam und sagt, der ist es. Aber mich hat der Schlüssel so ein bisschen so, wow, Alter, wir sind jetzt hier mit 150 Kindern durch in anderthalb Monaten und einer. Was ist denn los? Also war für mich schon krass.
Naja, es sind ja ein paar mehr Kinder, die schon durchgegangen sind als 150.
Also jetzt nur von dem Projekt gesehen.
Ja, genau. Und da sind schon zwei, drei dabei, die auch jetzt schon zum Schnuppern kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich bloß einer ist. Und wir gucken ja, wen wir auch ansprechen, ja, und versuchen jetzt dort auch eine gewisse Qualität. Aber man darf nicht vergessen, ist halt sehr, sehr umfangreich, Reise gespielt. Ne? Ja, und die müssen herkommen, die Eltern müssen die Zeit haben. Du willst selber, für den unteren Bereich sind meistens nicht die attraktivsten Eistrainingszeiten. Ist es schaffbar auch für die Eltern.
Ja.
Kosten spielen eine Rolle.
Definitiv.
Und man muss ja immer sagen, selbst wenn wir ein sportliches Talent in der U7, U9 haben, ob der dann auch weitergeht, den
sie ja, hat. Zu 100%. Mir geht es ja nur um die Voraussetzungen.
Die Voraussetzungen müssen wir schaffen.
Genau.
Ne? Und die müssen wir mit attraktiveren Angeboten dann auch schaffen.
Also ich würde niemals sagen, nur weil der in der Uhr, so wie dein Kind, was du gesehen hast, nur weil er jetzt frei laufen konnte ist und ist hingefallen, wie da aufgestanden, ohne zu weinen. Du, ich weiß nicht, wie denen seine Körperstruktur ist in der U13, ich weiß nicht, wie denen seine Mentalstärke in der U17 ist und so weiter und so fort, wie denen seine Schulstärke ist. Jetzt sind alle Aspekte, woher? Ich habe keine Glaskugel, ne, Patrick? So.
Aber wir haben halt gesehen, dass er Spaß an Bewegung hat.
Und das genau, ist das, richtig,
was wir
richtig
haben wollen. Und der mit der Vierjährigen, den ich habe, weiß ja auch nicht, vielleicht sieht es in einem halben Jahr wieder anders
richtig
aus. Er fällt
richtig
auf den Po und steht wieder auf und macht weiter. Weiß man ja auch nicht. Und nicht jeder Dreijährige ist vielleicht so weit wie der jetzt und sagt, okay, ich mache jetzt hier weiter. Der andere ist halt...
Obwohl ich sagen muss, das werdet ihr alle durch unsere Projekte sehen, dass eigentlich ein Großteil der Kinder trotzdem Spaß hat, wenn die mit dem Sport machen. Ne? Weil wir ihnen diesen Spaß an der
Bewegung... Auf jeden Fall, mit, ja.
Ne? Also ist jetzt nicht so... Klar, wirst du immer mal einen dabei haben, der sagt, heute habe ich keine Lust. Ne? Aber ein Großteil, die haben alle Lust, sich zu bewegen.
Ja,
ne?
Ja.
Die Frage ist bloß, ja, gezieltere Sichten. Ich glaube, dass wir als Eisbären sowieso immer einen natürlichen Zulauf hatten, ne, und haben werden, aber um das zu vergrößern, ja, müsste man einfach mehr Kinder noch gezielter.
Richtig, also mir geht es darum, wenn wir das schaffen, was wir hatten und auch haben, noch sage ich, wir hatten einen sehr, sehr großen natürlichen Zulauf, aber jetzt können wir eigentlich aus, plus die Projekte, die wir haben, die jetzt dazukommen, können wir vielleicht jetzt schon anfangen, wer hat eine gewisse Bewegungslehre und eine gewisse Bewegungsvoraussetzung, schon früher zu sichten, anstatt sich am Ende zuzustellen. Weil wir haben ein logistisches Problem mit einer Eishalle. Wir sind irgendwann voll, so, und haben uns vielleicht zu früh in den ersten Entwicklungsjahren zugestellt mit Quantität. Obwohl man vielleicht hätte sagen können, na, warte mal, wir hätten den und den noch, oder die und die Jahrgänge viel zu früh voll gemacht. Wir müssen hier ein Rotationsverfahren, was der Marco schon super macht teilweise. Ne? Ja? So, dass man, aber weil wir halt eben so ein bisschen an unsere Logistik hapern mit einer Eisfläche. Ja? Das ist es halt eben. Ne?
Patrick, was sagst du?
Ja, absolut richtig. Aber Ich finde, wir sollten erstmal grundsätzlich drüber nachdenken, dass halt die Bewegung für die Kinder erstmal wichtig ist. Klar, Eishockey, wir wollen sie zum Eishockey bekommen, wir wollen Talente haben, alles richtig. Aber sie müssen ja erstmal an die Bewegung rankommen. Und da gehört halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir halt auch immer wieder auffällt, ist halt bei mir jetzt natürlich Schule, klar. Aber auch in der Kita wird es nicht so sein, dass wo wir nicht sind, dass die dort jeden Tag mit den Kindern unbedingt immer Sport machen. Und das sind halt so Punkte, wo halt auch was gesellschaftlich, wie Dennis gesagt hat, halt auch was geändert werden muss. Dass halt die Kinder nicht vor dem Fernseher geparkt werden, dass die Kinder nicht irgendwo anders hingesetzt werden, sondern gesagt wird.
Ich will mal ein Beispiel nennen aus Skandinavien. Ja? Die skandinavischen Länder, schauen wir uns Island an. In Island ist in der Schule vorgesehen, dass mindestens jeden Tag eine Stunde bis anderthalb Stunden Sport im Schulalltag integriert sein muss. Ne? Weil warum sind die, wie viele Einwohner haben die? 250.000, 350.000 gefühlt, sind aber am Handball top, in anderen Sportarten. Die haben logistisch, in jedem Dorf hast du eine beheizbare Halle, Mehrzweckhalle. Aber diese sportliche, ne, die haben festgestellt, durch Sport, bessere Durchblutung, bessere Konzentration, auch danach wieder im Schulunterricht. Bei uns ist das Problem, wir haben einmal, wenn du guckst, in den meisten Schulen, die haben einmal oder maximal zweimal die Woche überhaupt Schulunterricht. Meistens fällt einmal aus, weil irgendein Lehrer krank ist, der Sportlehrer wahrscheinlich irgendwo vertreten machen muss. Und das ist halt ein gesellschaftliches Problem. Also ich muss
wirklich in der Schule sagen, da fällt es mir halt wirklich krass auf, auch dieses Thema halt, der Sportunterricht ist der erste, der leidet, wenn irgendwas in der Schule nicht läuft, sei es Lehrermangel oder irgendwas auch immer. Bei mir ist es so, in der Schule, die Schule sollte eigentlich nur zweizügig fahren. Mittlerweile läuft die Schule dreizügig. Das heißt, sie haben pro Klassenstufe drei Klassen. Und jetzt versuch mal, das aufzuteilen auf einen Schlüssel, der vorher für zwei Klassen pro Altersstufe da war. Das heißt, wir haben es ganz oft so, dass wir oft auch zwei Klassen gleichzeitig in der Turnhalle haben mit 50 Kindern. Das jetzt gerade sowieso nicht geht durch Corona, aber vorher war es halt so gewesen. Und unsere Turnhalle ist halt echt nicht groß. Das heißt, du kannst halt auch mit den Kindern jetzt wirklich viel Bewegung, also wo sie jetzt viel sich lang und weit bewegen müssen, kannst du gar nicht machen, weil du einfach viel zu viele Kinder hast. Das heißt,
da ist es halt Schlüssel von 50 Kindern.
Genau, na, natürlich. Also mit 25 sagst du schon so, okay, da hast du schon eine kleine Einschränkung, weil du nicht ganz so weit dich bewegen kannst, weil wir haben, ich will mir jetzt nicht lügen, 25 mal 15 Meter Turnhalle so in den Dreh, also es ist nicht viel. Also ist so groß wie unsere Kalthalle als Beispiel. Das ist nicht viel, mit 25 Kindern ist das schon, stell dir jetzt vor, du müsstest jetzt mit denen da irgendwelche riesengroßen Pendelsachen machen oder was auch immer, ist gar nicht möglich. Von daher ist dort schon das Problem in unseren Schulen schon alleine, die Kinder überhaupt den Spaß am Sport zu geben, weil sie gar nicht so viele Möglichkeiten in der Schule haben. Dann kommt dazu, wie du es schon sagst, vielleicht zweimal die Woche. Also meistens haben sie bei uns glücklicherweise so, dass die Erstklässler wenigstens dreimal die Woche Sport haben. Das haben sie schon einigermaßen so hinbekommen. Aber zweimal ist das Maximum. Das heißt, sie haben zweimal in der Woche 45 Minuten Sport. Und jetzt stellen wir uns vor, die gehen danach nach Hause, machen keinen Sport in der Freizeit. Das heißt, sie haben sich in der Woche, an 7 Tagen, haben die sich 1:30 wirklich intensiv bewegt. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Und wie soll ich dem Kind erklären, komm mal noch jeden Nachmittag zu uns und mach jetzt Sport? Das muss ich ihm ja irgendwie vorher schon vermitteln, dass Sport Spaß machen kann. Und das funktioniert halt auch nur über Kita, wo halt jeden Tag Sport gemacht wird oder halt in der Schule.
Und dass der Sport also nicht nur Spaß machen kann, sondern auch dein Immunsystem stärkt. Also ich finde, man sollte immer mehr so auch den Sport an Sachen immer nur Spaß, das ist das eine, aber dass es auch gesund sein kann. Weißt du? Also auch Leistungssport kann gesund sein.
Ja, aber das interessiert die Eltern, das interessiert ja nicht das Kind.
Das ist der Spaß.
Genau, richtig. Aber du musst natürlich.
Aber das ist schon, ganz ehrlich, das ist jetzt schon fast ein politisches Ding, weil die Schulen können da nichts für.
Nein.
Die Schule selbst.
Das ist ja ein Podcast ohne Vorwürfe, sondern es geht ja darum, Lösungen zu finden.
Kannst du ihn doch nennen, den Podcast.
Podcast ohne Vorwürfe. Oder Schuldzuweisungen. Nein. Aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist anhand von Schulen, weil du meintest, es wird zuerst beim Sport gekappt, wo auch gekappt wird, ist Kunst und Musik.
Ja.
Ja, also wo ich mir
denke, wo du Kreativität,
richtig
sein kannst, wo du dein was Talent ganz wichtig ist für ein Kind. Kannst.
Ja. Genau. Und das kann doch nicht sein. Die ganzen Randstunden, fällt mir mal so auf, sind ja teilweise Sport, oder Musik und Kunst. Ja, gut, das ist eine Randstunde, fällt aus. Und es wird, mittlerweile ist so eine Gleichgültigkeit entstanden. Ja, okay, fällt aus. Fällt aus. Also das ist ja wie, das fällt aus. Du hast seit einem Jahr keinen Kunstunterricht gehabt. Das ist wichtig für deine Entwicklung. Also was ist denn hier los? Und da denke ich immer, Mann, das nur für sich zu behalten, wir müssen darüber sprechen. Und klar, man kann auch sagen, für wer weiß, für was es gut ist, weil du sagst jetzt, eine 50er-Gruppe ohne Corona. In der Corona-Zeit ist mir halt eben aufgefallen, wir mussten viele Gruppenteilungen machen. Wer weiß, für was es gut ist. Auf einmal ist entstanden, oh, wir konnten wesentlich intensiver mit den Sportlern arbeiten. Also manchmal muss man vielleicht auch denken, wer weiß, für was das gut ist, so, ne, wenn sowas passiert. Aber es ist nicht normal, mit 50 Kindern in eine Turnhalle zu gehen, die so groß ist wie unsere Kalthalle. Ja. Das ist auch für mich unverantwortlich.
Also bei uns ist gerade ganz schwierig, muss ich sagen. Also weil entweder, also es sind zwei Klassen eingeteilt für die Sportstunde. Eine Klasse ist in der Turnhalle, die andere Klasse ist draußen. Jetzt gucken wir uns gerade das Wetter an. Entweder sind 0 Grad, 1 Grad, was auch immer.
Natürlich.
Es regnet draußen oder was auch immer. Das heißt, viele Klassenlehrer, die halt mit den Kindern zusätzlich Sport halt machen, weil erste, zweite, dritte Klasse macht in der Regel der Klassenlehrer halt mit den Kindern Sport. Wenn das draußen schüttet, da kannst du davon ausgehen, dass der Lehrer nicht mit dem Kind, mit den Kindern rausgehen wird. Das heißt, sie machen dann halt unten Unterricht. Das heißt, diese Sportstunde fällt schon wieder weg. Dann fällt die Sportstunde schon wieder weg. Oder sie gehen halt raus. Was ich auch ganz oft mache, ist halt auch einfach so, dass ich den Kindern einfach Freiraum draußen gebe und sage, hier, kriegt ihr einen Ball, ihr kriegt Springseile, ihr kriegt Hula-Hoop-Reifen. Das ist so bei uns, wenn ich draußen mit den Kindern Sport mache. Und macht euch, bewegt euch so, habt Spaß, geht aufs Klettergerüst, was auch immer, sodass sie halt in Bewegung kommen. Aber wie gesagt, dieser Faktor draußen, 0 Grad, jetzt gerade im Winter, weil du sagst, manchmal kann es auch positiv sein. Ja, wenn du zwei Lehrer hast, für jede Klasse, also jede Klasse hat einen Lehrer und du hast draußen die Möglichkeit, viel zu machen, weil halt das Wetter schön ist, dann kann es auch nicht verkehrt sein als 50 Kinder in der Turnhalle. Das ist absolut richtig. Das ist ja auch in einer normalen Zeit gewesen, dass man dann auch trotzdem gesagt hat, okay, eine Klasse geht raus und macht Leichtathletik als Beispiel und die andere Klasse macht innen drinne Ton oder sowas, weil du das nicht tauschen kannst. So. Aber ja, wie gesagt, ja,
wenn du
ist es nicht in der Schule.
Ich sehe ja teilweise normale Schulen im Sportunterricht und ich denke auch, dass der gesamte Lehrplan im Sportunterricht müsste umgestellt werden. Also mein Herz blutet immer, wenn ich da irgendwie 20 Schüler sehe an einer Sprunggrube, 8. Klasse, und die machen einfach Weitspringen. Ich denke mir so, wow, ey, das ist doch unattraktiv, das ist doch langweilig. Wo ist denn hier jetzt eine Intensität? Wo ist denn hier ein kleines Volumen drin, wenn da 20 Leute stehen und dann ist jeder dreimal gesprungen und dann ist die Sportstunde vorbei? Also ist das noch zeitgemäß? Gibt es da nicht attraktivere Dinge? Ja, das einfach mal auch vielleicht umzustellen. Ne? Wo wir in Peking waren, da war 8 Uhr Schulbeginn und 7.30 Uhr mussten alle Schüler da sein. Und dann haben einer aus der Abiturklasse stand auf dem Podest und natürlich sah es elitär aus, aber die haben erstmal eine Viertelstunde Tonfaterjan-Übungen gemacht. Ja? Also Armkreisen, Kopfkreisen, damit die erstmal ankommen, damit das Gehirn mit Sauerstoff und das ist die Konzentration. Und die letzte Viertelstunde waren sie damit beschäftigt, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 1200 Schüler den Raum finden und dass sie alle pünktlich sind im Klassenraum. Das haben die jeden Morgen gemacht. Ich sagte, ja, wow, das müssten wir doch auch machen. So, und vor allen Dingen, die hatten so, die älteren Schüler haben den Jüngeren was zurückgegeben. Also, das hat nie ein Lehrer vorgemacht. Die Lehrer standen zwischen den Gruppen und haben das kontrolliert und haben Hinweise gegeben. Während der ältere Schüler mit einem Mikrofon vorne stand und hat, und das war wie so eine feste Batterie, die abgespult haben. Aber fand ich irgendwie okay, hat mich beeindruckt. Und das ist, denke ich, das sind so Kleinigkeiten, oder dass man im Unterricht, ja, 45 Minuten hast du und jetzt sind wir uns einig, der Konzentrationsbogen 7-12 Minuten, wieso kann man nicht jede Unterrichtsstunde 5 Minuten aufstehen und sagen, komm, wir machen 10 Kniebeuge am Platz, Übungen am Platz. So, einfach damit du wieder den Kreislauf aktivierst. Es ist nicht richtig, du hast 6 Unterrichtsstunden, wovon du 6 Unterrichtsstunden a 45 Minuten nur sitzt und du hast eine Frontalsicht, jemand sagt dir, was du lernen sollst. Finde ich, ist für mich auch nicht, kann man vielleicht verändern. So. Ja. Habt ihr sonst da was dazu, Patrick?
Ja, für mich war halt bloß noch so ein Thema, was mir halt immer wieder auffällt, ist natürlich das Thema Eltern, gar keine Frage, weil mir fällt zum Beispiel auf in der Schule, dass immer wieder wirklich Kinder sehr schnell vom Sportunterricht befreit werden zum Beispiel, obwohl da nicht viel ist bei den Kindern oder was auch immer und sie werden sofort vom Sport befreit oder halt wirklich auch sogar schon Kinder zu uns kommen, im Sportunterricht und sagen, meine Mutter hat gesagt, ich muss keine Rolle vorwärts machen. Wo man so denkt, so, wieso nicht? Also warum entscheidet deine Mutter, dass du keinen Sport machen sollst oder bestimmte Sachen im Sport nicht machen sollst? Gut, hattet ihr jetzt irgendwelche Vorerkrankungen, was auch immer, bin ich der Letzte, der irgendwas sagt, aber da ist halt auch so dieser Faktor, wo wir wieder zurück zum Eis kommen. Ich habe jetzt das Glück, dass wirklich bei mir in den Klassen so gut wie alle Kinder dürfen, aber es musste halt vorher gefragt werden, ob ein Kind aufs Eis darf. Also klar, grundsätzlich muss man fragen, ob sie halt den Auszug machen können. Aber warum wird nicht einfach gesagt, die Kinder gehen aufs Eis, fertig, sondern die Eltern durften dann entscheiden, ob sie sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind aufs Eis geht. Warum nicht?
Wo wir die Einverständniserklärung
zum Beispiel haben. Wir brauchen eine, ist alles okay. Mhm. Aber trotzdem, warum sollten sich Eltern das rausnehmen dürfen, zu sagen, mein Kind darf nicht aufs Eis? Weil wahrscheinlich der Faktor wieder kommt, Angst davor, Eishockey ist hart, Eishockey ist ein harter Sport, die fallen aufs Eis. Wir hatten wieder auch schon mal das Thema zwecks der Schutzausrüstung für die Kleinen, wo wir gesagt haben, naja, Eiskunstlauf zum Beispiel, die hat ja auch nichts an. So, und die knallen aus einer Höhe sogar aufs Eis. So, und da gibt es auch kein großes Gejammer. So. Und wo ich halt auch immer sage, diese extreme Vorsicht heutzutage bei den Eltern, diese extreme Vorsicht, weil, wie du sagst, mit dem Schnee zum Beispiel vorhin, da würden dann Eltern, wenn ein Kind draußen Schneeball sieht und wirft einen Schneeball, dann wäre dann die Gefahr, oh, er könnte zum Beispiel eine Scheibe damit einschlagen, er könnte ein anderes Kind verletzen. Und diese Faktoren spielen so eine große Rolle, dass sie dann sagen, lass mal sein.
Ja, genau, richtig.
So, und diese extreme Kontrolle dahinter, deswegen haben Kinder mittlerweile gelernt, okay, ich nehme lieber keinen Schneeball und werfe damit. Ja. Sondern du musst es halt dann
als Angebot
machen und sagen, ihr dürft jetzt hier werfen. Ihr dürft jetzt hier irgendwas machen. So, und das ist halt dieses Thema Eltern halt auch wirklich zu sagen, okay, hab keine Angst davor, auch ein Kind darf sich mal verletzen, ein Kind darf auch mal umknicken, ein Kind darf auch mal, gut, ich hatte das Glück nicht gehabt, das Glück gehabt, es nicht zu haben vielleicht, aber wenn ein Kind sich mal den Arm bricht, ist es kein Weltuntergang so. Also es ist, klar, es ist kurzzeitig verletzt, kann vielleicht ein, zwei Sachen nicht machen, aber es ist halt diese Angst davor, dass mein Kind sich verletzen wird oder könnte, ihn dann in so eine Bubble zu stecken, bringt halt dem Kind nichts. So ist meine Meinung. So, und dann unterbinde ich beim Kind diesen natürlichen Drang zur Bewegung, weil es halt erzogen bekommt, quasi Angst vor irgendwas zu haben, dass etwas passieren könnte. Das ist halt für mich noch so ein Thema, wo ich sage, das ist mir echt zu viel mittlerweile, was Eltern wirklich den Kindern im Sportunterricht wirklich sagen, macht es nicht und so weiter. Das wirklich, wir hatten vor 2 Jahren, war das glaube ich gewesen, Kind, Bockspringen. Es ging nur um Bockspringen. Das Kind hat einen Zettel mitgebracht, wo die Mama raufgeschrieben hat, das Kind soll keinen Bockspringen machen. Am Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das Kind sich nur nicht getraut hat, das Bockspringen zu machen. Aber deswegen dann das Kind gleich davon wegzunehmen und zu sagen, na, dann musst du es nicht machen, hilft dem Kind ja nicht. So ist meine Meinung. Und da müssen wir halt auch so ein bisschen aufpassen als Eltern dann.
Also,
dass wir halt das fördern, den Sport, und nicht auch noch mit so einen Sachen unterbinden.
Eine kurze Anekdote, Thema Boxspringen. Dadurch habe ich mir Alexander Barter Boxspringen, muss ich rüberspringen.
Anekdoten, da sind mir seine Fremdwörter lieber als seine Anekdoten.
Also. Und dabei habe ich mir das Handgelenk gebrochen, in der U14. Ja, und zwar einen Tag vor der Sommerferien und hatte 6 Wochen lang in den Sommerferien einen Gips an. Danke nochmal an Alexander Barter. So, ja, ich wollte in diesen Sommerferien reiten lernen. Naja, auf jeden Fall, also, aber ist wirklich passiert, ja, so. Und da war jetzt auch kein Drama. Aber ich glaube, das, was du sagst, diese Ängste und Sorgen, das hat, glaube ich, jedes Elternteil, ne, Danny? Wir können ja da schon mitreden. Ne, so. Aber was ich festgestellt habe in der ganzen Zeit, das entscheide nur ich alleine. Also, wie ist mein Sozialverhalten gegenüber den Medien? Lasse ich mich davon indoktrinieren, beeinflussen? Oder
jetzt kommt die nächste Frage.
Ja, du. Ich muss ihn provozieren. Oder denke, okay, ich kann ja mal auf meinen normalen Instinkt, also der ist ja weiterhin da, ne? So ein einfach
sollte,
sagen, okay, was geht und was geht nicht, bevor ich mir sämtliche wissenschaftliche Artikel durchlese, um Gottes Willen, hier ist eine Analyse zum Bockspringen, hier wurden 100 Kinder getestet, keine Ahnung, wieso Leute
aber es ist
so
doch,
ängstlich sind.
Aber es ist doch so ein Beispiel, du hast es vorhin gebracht mit den, gut, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt wie du, aber bei mir war es auch noch so gewesen, meine Eltern haben mich einfach auf dem Hof gelassen, haben mich einfach draußen machen lassen. So. Und das hast du heute halt auch nicht mehr, sondern entweder gehen die Eltern mit, aber dafür brauchen sie die Zeit und die Lust auch dahinter. Und was machen sie dann, wenn sie die Zeit nicht haben? Das Kind darf nicht auf dem Hof hinten, auf den Bolzplatz gehen. So, weil es könnte ja was passieren. Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber auch alles, was passieren kann, gab es auch schon vor 20 Jahren. sei es Verletzungen oder andere Dinge.
Aber da ging es nicht in einer Minute viral.
Genau, und das ist das Problem. Genau, heutzutage ist es einfach medial, das Ganze. Das heißt, es kommt einfach sofort überall in Nachrichten, im Radio. Genau, und dadurch kommt die Angst.
Ja.
Aber zu sagen, okay...
Aber ich entscheide
das. Genau, das entscheidet man selber.
Ich entscheide es.
Lass ich mich darauf ein und sage mir, okay, ey, ich will, dass mein Kind jetzt da draußen sich bewegt und Spaß hat. Ich kann ja immer noch aus dem Fenster ab und zu mal rausgucken, ob noch alles gut ist. So, das reicht doch völlig aus. Warum muss ich jetzt mein Kind an der Hand nehmen und rausgehen und sagen, okay, du kannst nur rausgehen, wenn ich rausgehe. Dadurch unterbinde ich dieses Angebot, was wir haben in dem Falle. Ein Spielplatz vielleicht hinten auf dem Hof, beim Haus oder was auch immer. Nehme ich dem Kind weg, dieses Angebot, aus anderen Gründen, wie Angst oder was auch immer.
Du hast noch einen Punkt genannt, dass du denkst...
Ich will noch ein paar Fremdwörter von Danny hören.
Also zuhören ist eine Kunst, ja, Patrick. Deswegen gezuhört, weil ich habe mir hier eine Notiz gemacht, das wollte ich gerne selbst schon sagen. Und zwar, du meintest gerade, dass ja unsere Sportart ja doch, die lebt ja von Emotionen und so aggressiv ist. Aber was wir den Kindern beibringen wollen, ist ja das Eislaufen. Ist ja nicht mal das Eishockey spielen.
Nee, nee.
Und da ist jetzt meine Idee, ich habe mal jetzt nochmal mit einer Schwimmerin gesprochen am Wochenende. Und die hat dann so erzählt, ja, hier, und da hat es wieder Klick gemacht, die machen alle ihr Seepferdchen. So, ne? Und die zum Beispiel, da wollte ich mit dir drüber sprechen, Danny, weil die ja auch war, sag mal, wie kriegt ihr denn die Schulklassen und die Kita-Klassen, also eigentlich die Vorschulklassen und die Schulklassen zum Schwimmunterricht? Die fahren mit Wörlitz-Touristik. Wird vom Senat bezahlt. Also es gibt Mittel und Wege, wo Schulen Fördergelder beantragen können, dass man da, so, und dann dachte ich mir so, okay, wieder ein Schritt weiter. Und was hältst du davon, wenn wir das nennen, bei uns machen sie ihre Eistatze? Also vielleicht gibt es auch ein anderes Wort, dass sie, wenn diese Periode hier abgeschlossen ist mit dem Eislaufen, dass man dem Kind einen Namen gibt, so wie Seepferdchen.
Ja. Dass sie ihr Eisbärchen.
Ja, oder ihr Eisbärchen. So. Nee, na,
ja, doch.
Was ist los mit dir?
Ich überlege gerade die Namen. Finde ich lustig.
Also das ist schwer, war so mal kurz zu kommen.
Eisbärchen.
Danny hat gleich hier...
Stark. Eisbärchen.
Stark, der nicht da. Also ihr könnt es nicht sehen, wir checken gerade ab.
Ja. Nee, wirklich stark. Ja, also, nee, absolut.
Und danach
aber das ist halt so, auch zum Beispiel so ein Thema, wo wir halt zum Anfang, ich das halt in der Schule vorgetragen habe, war halt sofort diese Überlegung, halt auch ein Busunternehmen zum Beispiel dafür zu organisieren. Und da war halt sofort sofort die Aussage, naja, es gehört nur Schwimmen zum normalen Sportunterricht. Wie gesagt habe, aber warum? Weil meine erste Frage an die Klassenlehrer war gewesen, warum gehen wir schwimmen, aber warum gehen wir nicht aufs Eis? Also was ist der Unterschied dahinter? Warum lernen wir schwimmen? Ja, weil sie im Sommer, damit sie schwimmen gehen können, im Pool und so weiter. Ja, aber warum können sie nicht im Winter auch auf eine Eisfläche gehen?
Weil
so,
früher,
also das macht doch keinen Unterschied.
Weil du meintest, früher waren die Aktivitäten anhand der Jahreszeiten. Also im Herbst Drachenstein, da ging es schon mal los, du hast den Drachen gebaut, bist raus, hattest Kontakt zum Wind, schlecht Wetter, Drachenstein, alles klar. Musstest viel rennen und laufen, naja, dass der hochkommt. Im Winter war in der Regel, na komm,
Sag. Im Winter?
Ja, Eislaufen.
Okay.
So, mir ist damals die Sonne aufgegangen, wo ich ein IIHF-Lehrvideo gesehen habe, wie ich mir die Schlittschuhe anzuziehen habe. Das war für die Eltern gedacht. Ich weiß, mir musste nie einer sagen, dass die oberste Öse frei ist. Das hast du einfach gemacht oder nicht. So, und im Frühling, was kommt da? Wieder Kreativität, Ostereier, Verstecken, so und so weiter. Und im Sommer, da war dann Schwimmen. Und so waren eigentlich die Aktivitäten angelegt anhand der Jahreszeiten. Und das ist ja, wo ich denke, eigentlich ist alles schon da. Man muss nur die Leute daran erinnern, ab und zu mal. Weil wir haben es ja nicht vergessen. Ja? Aber wann siehst du denn heute noch jemand Drachen basteln oder Drachenstein? Siehst du doch gar nicht mehr im Herbst. War typisch, oder?
Nee, sie gucken sich auf dem Tablet oder auf dem Handy an, wie ein Drachen steigt.
Ja, genau.
So. ist doch auch schön. So. Ja, wie einer den bastelt und sich den steigen lässt.
Und deshalb habe ich gedacht, weil wir waren ja vorhin bei diesen 5 Dingern, die man machen sollte. Wenn du zum Beispiel... dieses, nennen wir es Eisbärchen, Eistatze. Du gibst denen so ein kleines Zertifikat, weil Kinder wollen ja auch was in der Hand halten, dass sie ein Ziel erreicht haben. Das ist ja auch wieder Marketing. Und das liegt dann zu Hause, Opa und Oma kommt oder Freunde, oh du, was hast du denn da gemacht? Und schon gehst du wieder raus und hast mit wenig Aufwand vielleicht wieder einen größeren Pool erzeugt. Ja, so. Und das ist sozusagen, was wir vielleicht als nächstes angehen sollten, dass man dem Kind noch so ein richtiges Namen gibt hier. Ist nicht nur Eislaufen, sondern so wie beim Schwimmen. Du machst hier dein Seepferdchen. So, also eigentlich hat der DEB das schon, das Omel-Abzeichen. Genau, vielleicht nennen wir es auch so, dass man dann das Omel-Abzeichen, aber das ist ja dann auch Werbung, weil das will ich, oder wollen wir ja eigentlich haben, ne? Dass wir Kinder. Okay, habt ihr sonst noch was?
Nein, war eine schöne Runde, war das.
Ja, war.
Und dein Kindheitstraum, ich wünsche dir dann viel Spaß im Reiterhof.
Jetzt bist du im Alter, da kannst du noch reiten, oder? Also.
Ja, aber jetzt sind nur noch Ochsen angesagt, ja. Okay, na gut, dann ich hoffe, der Podcast war für euch informativ. Ich danke euch.
Danke fürs Zuhören.
Ja, okay.
Danke für die Einladung.
Hey Danny, willst du noch mal ein paar Fremdwörter einfallen?
Nein, alles,
ne? Okay. Ja, alles klar. Gut, dann macht's gut. Haut rein. Danny, ich soll dir noch einen schönen Gruß von Schlenk sagen. Gratulation zur Meisterschaft. Ja, Warrior Cup. Er hat mir gleich geschrieben.
Ja.
Ja, dann sollte ich noch sagen, danke an Henry Hase. Der hat den Podcast auch gehört und meinte, top. Er wird nochmal an alte Zeiten zurückerinnert. Deswegen, es gibt immer noch den Orankesee und Faulensee. Ja, sonst, was hatte ich noch für Feedbacks? Keine Ahnung, habe ich alles schon wieder vergessen. Gut, dann haut rein, macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.